Ist unser Leben fremdbestimmt? Sind unsere Staaten fremdbestimmt? Und wenn ja, von wem? Wurde der Vatikan, wurde die Kirche vielleicht schon vor vielen Jahren von einer satanischen Macht verdunkelt? Diese Fragen bejaht zumindest mein Studiogast heute mit Ja. Ich spreche heute mit dem Buchautor und Bestsellerautor und Experten und Analysten Thorsten Schulte. Wir werden über Fremdbestimmung sprechen, wir werden über Geopolitik sprechen, über Russland, die Ukraine und einen drohenden Wirtschaftscrash und wie Geschichtsmanipulation bis heute nachwirkt. Es wird ein langes Interview, deswegen teilen wir es auf zwei Teile auf. Bleiben Sie dran, es wird spannend. Sehr geehrter Herr Thorsten Schulte, danke, dass Sie heute zu mir ins Studio gekommen sind und Ihre ganze Bibliothek mitgebracht haben.
Na, die ganze nicht, aber ein Teil, vor allem ganz neue Bücher, ganz neue alte Bücher, die ich bisher noch nie angesprochen habe in der Öffentlichkeit, weil es mir wichtig ist, dass wir heute auch sprechen über Mächte, die im Hintergrund wirken, die kaum thematisiert werden. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Mächten auf den Grund gehen, dass wir sie aufspüren, um zu verstehen, was den Frieden bedroht, nicht nur in der Ukraine, nicht nur in Osteuropa, sondern weltweit, was unsere Freiheit bedroht. Ich sehe mit ganz großer Sorge Themen, die Sie dankenswerterweise in den letzten Wochen und Monaten hier in den Fokus rücken, also sprich Transhumanismus als ein Beispiel. Wir sehen, dass praktisch alles unternommen wird, eine göttliche Ordnung in Frage zu stellen. Sprechen wir nur den Genderwahn an, dass in Deutschland in Zukunft sie jedes Jahr ihr Geschlecht abändern können. Das sind Dinge, wenn Sie mir das vor 10, 20 Jahren erzählt hätten, hätte ich gesagt, das glaube ich nicht, das ist ja völlig ausgeschlossen, völlig unmöglich. Und wer mich kennt, wer mein Buch Fremdbestimmt gelesen hat, der weiß, dass der erste Satz des Buchs Fremdbestimmt, das ist ein Zitat, also stammt nicht von mir dieser Satz, Frieden ist nur durch Freiheit, Freiheit nur durch Wahrheit möglich. Und was mir wichtig ist, auch als Appell an alle in der alternativen Medienszene, wir müssen wahrhaftig sein und wir müssen sehr, sehr sauber recherchieren, um ernst genommen zu werden, damit wir mehr werden können. Das ist auch der Grund, vielleicht erinnern Sie sich daran, in der Pandemie wurde beispielsweise von dem Meteorberater Attali behauptet, er hätte 1981 in einem Buch etwas gesagt, was aber Fake war. Ich habe das nie angewandt, weil ich konnte das Buch nicht erwerben. Und ich habe ja hier alte Bücher, wirklich auch aus dem Jahr beispielsweise 1915 von Nahum Goldmann, wenn wir das vielleicht mal hier in die Kamera halten, oder ein Buch über die Entente-Freimaurerei, wo es sehr hochinteressant wird. Hieraus geht sogar hervor, dass Wilhelm II., der Kaiser, allerdings hat er da schon abgedankt, dieses Buch 1920 überreicht hätte. Das ist aus dem Jahr 1919. Das ist mir wichtig, alles, was ich in meinen Büchern oder auch in meinen Videos verwende, das wird vorher von mir geprüft. Ich beschaffe mir das alles, teilweise auch für viel, viel Geld. Also ich habe beispielsweise hier von Martin Buber, wenn ich das auch mal zeigen darf, gleich zu Beginn. Es gibt drei Bände. Ich habe hier, alle drei sind so dick, mir hier den zweiten Band besorgt, um etwas zu prüfen, ob er wirklich etwas gesagt hat. Alleine für die drei Bände gibt man nicht nur 100 Euro aus, damit man mal ein Gefühl hat. Ja, ein Buch beispielsweise auch hier, das ist von einem, diejenigen, die mein Buch Fremdbestimmt kennen, die werden das Buch kennen. Wir zeigen es einfach nur, Germany's Economic Preparations for War, von einem Professor der Harvard University. Es ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass wir alles sehr sorgfältig prüfen, dass wir wahrhaftig sind, weil damit heben wir uns ab, ich sage das ganz deutlich, von den Journalisten, die wirklich Meinungsmache, Propaganda betreiben, die glauben, einen erzieherischen Auftrag zu haben, also ein Volk oder Menschen erziehen zu müssen. Ich bin der Auffassung, wir müssen vor allem Wissen vermitteln. Wir müssen uns darum bemühen, die Geschichte möglichst objektiv aufzuarbeiten. Ich bin auch nicht im Besitz der absoluten Wahrheit, auch Sie nicht.
Ja, wir schürfen ja erst, ja.
So
wir
ist versuchen, es, ja. Zu finden. Auch das darf ich also sagen. Ich bin immer noch bei der Recherche. Ich werde heute auch mit Ihnen sprechen über eine Präsentation. die nicht von mir stammt, sondern von jemandem, der Zugang hat zum Geheimarchiv des Vatikans. Ich werde auch seinen Namen nennen. Ich danke ihm dann auch sehr für seine Arbeit. Er hat Dokumente aus dem Geheimarchiv des Vatikans besorgt, die aus meiner Sicht wirkliche Augenöffner sind, um den Menschen zu zeigen, mit welchen Kräften wir es zu tun haben. Ich sage das bewusst mal so, für mich sind es Kräfte der Finsternis. Und wir haben ja in einem Vorgespräch, habe ich Ihnen schon gesagt, es ist 1986 ein Buch erschienen, Anonym in Frankreich, das heißt Die Verfinsterung der Kirche. Sie haben das ja bereits gerade in der Anmoderation angerissen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir bei all dem auch bereit sind, alle Scheuklappen abzulegen, dass wir uns keine Denkverbote geben, keine Sprechverbote geben. Aber wichtig ist eben auch, wir müssen wahrhaftig sein. Und ich möchte gleich auch etwas ansprechen. Wissen Sie, das Wichtige ist, den Menschen deutlich zu machen, es gibt eine offizielle Geschichtsschreibung. Mhm. Und es gibt die Wirklichkeit. Ja. Und ich möchte insbesondere auch in unserem Gespräch hier, aber ich versuche das auch in allen Vorträgen, in allen Gesprächen hervorzuheben, es gibt große Persönlichkeiten der deutschen Geschichte, denen wir ein Andenken bereiten sollten, deren Andenken wir bewahren müssen. Und einer von denen ist der ehemalige Chef der Deutschen Bank. Ich war ja kurzzeitig tätig für die Deutsche Bank. Der ehemalige Chef der Deutschen Bank, der ermordet wurde, Alfred Herrhausen, für mich ein großartiger Mann. Und dieser Mann hatte eine Maxime für sein Leben. Und die lautet, wir müssen das, was wir denken, sagen. Und wir müssen das, was wir sagen, tun. Und wir müssen das, was wir tun, dann auch sein. Eine Maxime, die ich allen mit auf den Weg geben kann. Und wir haben nur eine Chance, wir müssen wahrhaftig sein. Wir dürfen also nicht uns auf irgendwelche Zitate, auf irgendwelche vermeintlichen Schlagzeilen, mit denen man vielleicht viel Resonanz erzeugen kann. Wir dürfen uns darauf nicht stürzen, sondern wir müssen wahrhaftig arbeiten. Und ich sage das auch an der Stelle, es ist nicht zielführend, wenn wir in Telegram-Kanälen beispielsweise jeden Tag hunderte Nachrichten veröffentlichen. Die Menschen sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wir lenken die Menschen eigentlich ab. Es frisst Zeit. Wir müssen die großen Themen in den Fokus rücken. Die wirklich großen Themen. Wir müssen die Wurzel des Problems, die müssen wir ausfindig machen. Und dann müssen wir dieses Problem an der Wurzel packen. Und ich hoffe, dass wir mit diesem Interview heute einen kleinen Beitrag leisten können. Es ist, ich sage das auch immer so, das Ganze ist, das ist nicht Sprint, sondern das ist ein Marathonlauf. Und ich habe bewusst als damaliger Finanzexperte nach meiner Zeit als Investmentbanker mich nicht zur Politik geäußert. Weil ich war ja mal politisch tätig, ich war mal mit dem ehemaligen CDU-Generalsekretär befreundet. Und ich weiß, was für eine Jauchegrube Politik ist. Und ich kann das nur eigentlich jedem sagen, wer sein positives Lebensgefühl maximieren möchte, der sollte einen großen Bogen um die Politik machen. Und 2017 habe ich dann allerdings das Buch Kontrollverlust geschrieben. Ich habe im Januar 2017 angefangen mit dem Video Merkels Rechtsbruch, das ja über 1,4 Millionen Aufrufe gezeigt hat. Ich habe angefangen, politisch zu werden, öffentlich auch. Ich war immer ein politischer Mensch, aber auch in der Öffentlichkeit sehr politisch zu werden. Und der Grund war der, dass ich Ende 2016 ein Papier in die Hände bekam von jemandem, der gewirkt hat damals im Dunstkreis von Bosbach. Die meisten werden ihn noch kennen. Wolfgang Bosbach, damaliger stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Innenpolitiker, der Innenpolitiker damals der CDU-CSU. Und ich habe dann gesagt, Moment mal, das ist ein Papier, das allen Innenpolitikern der Union vorliegt und ihr macht nichts. Ihr lasst Merkel handeln, so wie sie handelt. Ja. Und dann habe ich gesagt, dass ich muss zumindest Teile in die Öffentlichkeit tragen. Und ich habe dann aus diesem Papier ja wichtige Teile auch in mein Buch Kontrollverlust gebracht und habe da dann auch ganz schnell die Erfahrung gemacht, dass man, ich war im April 2017, das Buch erschien im Juli 2017, ich war im April 2017 noch auf der größten Anlegermesse in West, auf der großen Bühne der ARD, des ersten deutschen Fernsehens, und habe dort damals mit dem Deutschlandstrategen von BlackRock, die meisten werden BlackRock kennen, habe mit dem eine Stunde diskutiert, auch mit dem damaligen Chef der Deutschen Rohstoffagentur. Das war im April 2017, da schien ich noch clever genug zu sein, um mit solchen Leuten diskutieren zu können. Und ich glaube, es war dann im Oktober 2017, ein Sonntagabend, als ich mehrere Nachrichten bekam. Hast du das gerade gesehen in der ARD? Da hat damals Sinne Scheck mich zum durchgeknallten Verschwörungstheoretiker ernannt. Mhm. Und es geht ja nicht nur mir so, sondern allen. Allen, die eben ausscheren, die Kritik üben an dem Kurs der Mehrheit. Mhm. Die werden sofort ausgegrenzt, stigmatisiert. Wenn ich mir heute meinen Wikipedia-Eintrag anschaue, kann ich nur sagen, das ist ein reiner Lügeneintrag, da stimmt nichts. Ich habe nie den Bernd Lucke beispielsweise kennengelernt, schon gar nicht mit ihm einen Verein für den Schutz des Bargelds gegründet. Das kriegen Sie dann auch kaum raus aus Wikipedia. Ich habe es auch aufgegeben, viel Geld für Anwälte auszugeben, um beispielsweise einen Wikipedia-Eintrag zu verändern. Inzwischen heißt es dort dann, Kritiker würden mir unterstellen, dass ich rechtsextreme Theorien verbreiten würde. Also es ist ungeheuerlich. Das ist aber gut, damit muss man leben. Und ich sage dann auch immer viel fein, viel eher. Auf der anderen Seite will ich das aber auch anklagen. Und ich fordere alle auf, wir dürfen da nicht wegschauen und schweigen, sondern wir müssen Wikipedia, wir müssen diese lügenverbreitenden Medien wirklich auch angreifen. Wir müssen klar benennen, was sie tun. Sie täuschen Menschen, sie lügen, sie sind eben nicht wahrhaftig. Und deshalb nochmals mein Aufruf. Wir haben nur eine Chance, wenn jeder von uns wahrhaftig ist.
Es geht darum, was Sie jetzt angesprochen haben, um die Rückeroberung des öffentlichen Raums auch, um die öffentliche Debatte. Wir müssen uns nicht mehr irgendwo verstecken und können nicht mehr über gewisse Themen sprechen, sondern die Zeit ist auch reif, darüber zu sprechen. So wie bei Ihnen der Massenansturm und der offensichtliche Kontrollverlust 2015, der Initiator für dieses Buch war, für das erste Buch, so war für viele Menschen jetzt Corona oder der Ukraine-Krieg oder im Herbst dann die wirtschaftliche Situation das auslösende Moment, dass man dann nachdenkt und dass man erkennt, diese ganzen scheinbar verrückten Taten der Politik sind ja gar nicht so verrückt, wenn man das größere Ganze sieht und wenn man erkennt, dass wir in einem Zustand der Fremdbestimmung leben. Diesem Thema haben Sie Ihren Bestseller gewidmet, Fremdbestimmt. Und Sie gehen da auf das Thema ein, dass wir seit über 100 Jahren fremdbestimmt sind. Können Sie da mal so ein Beispiel nehmen aus der Geschichte oder können wir da mal versuchen, hineinzukommen in dieses Thema?
Also in dem Buch spreche ich ja von 120 Jahren. Und das fängt an mit der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Wir können noch viel, viel weiter zurückgehen. Ich glaube auch, dass das Thema Fremdbestimmung ja selbst unter den Pharaonen im alten Ägypten bereits ein Thema war. Also das betrifft uns Menschen über Jahrtausende. Aber es gibt auch positive Ausnahmen. Und ich will auch hier versuchen, Brücken zu bauen. Ich glaube, wenn wir nicht aus diesem Links-Rechts-Schema-Denken rauskommen, linke Schublade, rechte Schublade, wenn wir nicht rauskommen aus diesem Irrglauben, dass irgendeine Partei uns retten kann, dann werden wir in dieser Fremdbestimmung weiter verharren. Und ich will deshalb ausdrücklich loben, ich habe das Buch im letzten Jahr gelesen, diesen Bestseller von Sarah Wagenknecht, wo sie sich auch kritisch mit den Parteien auseinandersetzt. Und ich sage das so, ich habe mal mir von jemandem sagen lassen, wie er Sarah Wagenknecht in Berlin im Restaurant traf und es ging ihr sehr schlecht. Ich will das jetzt einfach, sie hat das auch offen mal angesprochen, eine schwierige Phase einer psychischen Herausforderung. Ich will das jetzt überhaupt nicht despektierlich erwähnen, sondern wir sind ja Menschen. Ich habe selbst Ende 2007 mal eine Depression erlitten in der Endzeit meiner Tätigkeit als Investmentbanker und habe dann gesagt, ich muss hier raus, ich muss was Neues machen, nie wieder Investmentbanking. Und ich finde, das ist auch überhaupt kein Zeichen von Schwäche, sondern eher von Stärke, wenn man darüber spricht. Sarah Wagenknecht hat das ja auch selbst angesprochen. Und wenn man sich nochmal anguckt, wie auf einem Parteitag damals ein gewisser Flügel mit Sarah Wagenknecht umging. Das war so menschenverachtend, so unmenschlich. Das haben sie auch, ich sage das bewusst auch, in der AfD gibt es ganz viele solcher Ereignisse. Denken Sie nur mal daran, wie ich habe zu ihm persönlich Kontakt, zu dem Herrn Strache, dem ehemaligen Vizekanzler Österreichs. Stehe seit Januar, glaube ich, letzten Jahres mit ihm in Kontakt. Ich habe auch dann sein Buch gelesen über diese Ibiza-Affäre, wie seine Parteifreunde damals ihn haben fallen lassen. Ja, er war ganz oben und war ganz schnell ganz unten. Es gibt ja einen Ausspruch und ich sagte ja schon eingangs, ich war auch mal parteipolitisch tätig und ich habe dann einen Spruch gelernt. Was ist die Steigerungsform des Wortes Feind? Kennen Sie die? Feind, Todfeind, Parteifreund. Ich will Ihnen gleich sagen, wir müssen das Ausmaß der Fremdbestimmung analysieren. Wir müssen darüber sprechen, welche Kreise stehen dahinter und da dann später im zweiten Teil auch welche ich dort thematisiere, die ich im Buch Fremdbestimmt überhaupt nicht angesprochen habe. Aber gleichzeitig ist mir wichtig, dass wir den Menschen letztlich auch eine Leuchtfackel bieten, der Freiheit und des Friedens und der Wahrhaftigkeit. Ich glaube, wenn man sich mit Perikles beschäftigt, mit 140 Jahren Volksdemokratie im alten Athen, wenn wir uns beschäftigen, und jetzt werden einige der Zuschauer sofort sagen, ja, in der Schweiz gibt es aber auch Fehlentwicklung. Ja, die gibt es. Die Schweizer werden unter Druck gesetzt, werden erpresst. Die älteste Bank der Schweiz, Wegelin, hat das Geschäft eingestellt. Und wir wissen alle, warum. Nicht? USA, Druck und so. Aber im letzten Jahr hat die Schweiz beispielsweise das Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union abgelehnt. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben die Möglichkeit, Volksinitiativen in der Schweiz zu starten. Man hatte mich jetzt eingeladen, zu einer Initiative zu sprechen für das Bargeld. Das heißt, es laufen zwei Initiativen gerade in der Schweiz mit Unterschriftensammlungen, um das Bargeld zu retten. Und ich sage das ganz deutlich, sowohl hier als auch in den letzten Jahren immer wieder, wenn wir das Bargeld retten wollen, dann brauchen wir einen sogenannten Kontrahierungszwang für die Unternehmen, also einen Annahmezwang für das Bargeld. Und wir sind also hier dabei, Thema Volksinitiative, Thema direkte Demokratie. Strache hatte zu mir Kontakt aufgenommen, weil ich ihn bei einem Auftritt in Wien, ich durfte Mitte Januar letzten Jahres auf einer Großdemo in Wien vor 15.000, 20.000 Menschen sprechen, was ja für österreichische Verhältnisse sehr viel ist. Wir müssen ja immer mit dem Faktor, neun oder so vielleicht multiplizieren, um das zu vergleichen mit Demos in Deutschland. Und ich habe damals ihn heftig kritisiert, dass er, als er sich ins Bett der Macht legen konnte mit Sebastian Kurz, dass seine Versprechungen nicht mehr galten. Er hatte sich nämlich dafür eingesetzt, dass es verbindliche Volksentscheide in Österreich geben soll.
Das ist weggefallen. Ja.
Die österreichischen Zuschauer werden das alles wissen. Mhm. Er forderte das ab 100.000, Sebastian Kurz im Wahlkampf ab 680.000, rauskam dann, glaube ich, ab 900.000 irgendwas. Ne? Und vor allem nur die reine Absichtserklärung, dass man gegen Ende der Legislaturperiode mal evaluieren wollte. Das ist ja auch so ein tolles Wort, Evaluierung. Wir kennen das ja auch aus der Pandemiezeit, dass man die Maßnahmen vielleicht mal zwei Jahre später nochmal evaluiert. So, okay. Aber ich will nur sagen, und ich habe ihn da dann heftig angegriffen, dass er bereit war, sich abspeisen zu lassen. Ich weiß aber heute, was ihn damals geleitet hat. Heute sagt er ja, wahrscheinlich wollte die ÖVP schon damals niemals diese Koalition durchhalten bis zum Ende. Ich will das auch gar nicht weiter thematisieren. Ich will nur sagen, wir haben nur eine Chance, wenn wir nicht über Personen sprechen und am besten noch einen neuen Führerkult wieder ins Leben rufen. Wir haben keine Chance, wenn wir glauben, dass nur eine Partei die Lösung ist, sondern wir haben letztlich nur eine Chance, wenn wir darauf setzen, dass wir alle gemeinsam die Lösung sind. Und da sage ich nochmals, verbindliche Volksentscheide in Österreich, verbindliche Volksentscheide in Deutschland, die im Artikel 20 unseres Grundgesetzes vorgesehen sind in Deutschland. Da heißt es nämlich, dass ja alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht und dass sie in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt wird. Aber es gab noch nie eine nationale Abstimmung in Deutschland, weder über die Einführung des Euros noch über die Flüchtlingspolitik Merkels. Und da bin ich ja auch ganz nah bei Sarah Wagenknecht, um auch Brücken zu schlagen zwischen allen politischen Kräften. Wir haben nur eine Chance, wenn wir erkennen, dass wir, ob wir uns links einordnen oder rechts einordnen, gemeinsame Feinde haben. Ganz deutlich, gemeinsame Feinde haben. Und dann nehme ich dieses Buch von Kudenhove-Kalergi in die Hand. Das war nicht irgendjemand, das war der erste Karlspreisträger, der 1950 den Karlspreis erhalten hat. Und dieser Mann hat selbst in diesem Buch, das richtete sich ja letztlich an die Elite, das war ja kein Buch für die Massen, dort hat er damals gesagt, heute ist Demokratie Fassade der Plutokratie. Weil die Völker nackte Plutokratie nicht dulden würden, wird ihnen die nominelle Macht überlassen, während die faktische Macht in den Händen der Plutokraten ruht. In republikanischen wie in monarchistischen Demokratien sind die Staatsmänner Marionetten, die Kapitalisten Drahtzieher. Muss das nochmals wiederholen. Sind die Staatsmänner Marionetten, die Kapitalisten Drahtzieher. Sie diktieren die Richtlinien der Politik. Sie beherrschen durch Ankauf der öffentlichen Meinung die Wähler, durch geschäftliche und gesellschaftliche Beziehungen die Minister. Und auf der Folgeseite heißt es, die Plutokratie von heute ist mächtiger als die Aristokratie von gestern, denn niemand steht über ihr als der Staat, der ihr Werkzeug und Helfershelfer ist. So. Und da frage ich, also wollen wir, dass solche Eliten weiter so über uns denken können. Mhm. Ich habe beispielsweise auch noch ein Zitat von Leo Strauss.
Und ich muss da jetzt gleich eingreifen. Ich merke schon, ich muss hin und wieder hineingrätschen, um den Zusehern auch ein bisschen noch, wir dürfen nicht voraussetzen, dass alles gewusst wird. Ja, Sie sind ja tief in der Materie. Wenn wir Kuddenhofer-Kallergi hier ansprechen, dann ist das ja jemand, auf den sich die Europäische Union im Gründungsmythos mit der Pan-Europa-Bewegung nach wie vor bezieht. Das ist einer der Vordenker, der dann auch mit entsprechenden Bankenunterstützungen, Warburg und so weiter, die EU vorgeplant hat und das vereinte Europa, so wie wir es jetzt haben, das ja in unseren Augen nicht immer das beste Europa ist, gestaltet hat. Und diese Leute werden heute noch hoch angesehen und nicht kritisch hinterfragt. Und wenn Sie sagen, erlauben Sie mir noch eine Bemerkung zur direkten Demokratie. Wir brauchen für direkte Demokratie ja aufgeklärte Bürger. Wir brauchen ja Wissen und Information. Denn wenn wir das nicht haben, ich bin sehr froh, dass wir jetzt noch nicht die direkte Demokratie haben, denn die hätten sich alle für die Impfpflicht entschieden. Und da muss ich sagen, wir brauchen Aufklärung, wir brauchen diese Recherche und das müssen wir vielen Menschen zugänglich machen.
Nur an der Stelle. Objektiv berichtende Medien sind wichtig. Ja. Man muss sowohl dem Für als auch dem Wider.
Ganz klar.
Und es gibt zu jedem Punkt, zu jedem Vorschlag, den ich hier unterbreiten könnte, gibt es zwei Seiten, Pro und Contra, das wissen wir alle. Ja. Und wir brauchen objektiv berichtende Medien. Was wir nicht brauchen, das ist eine Gedankenwelt, und ich lese es mal vor und ich halte vorher es mal in die Kamera. Das ist zu finden in diesem Buch von Leo Strauss. Und Leo Strauss gilt als der Vordenker für die Neocons. Mhm. Wenn wir noch an George Bush denken, der den Irakkrieg doch, einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Und ich glaube, wir verurteilen alle doch völkerrechtswidrige Angriffskriege.
Absolut, es gibt ja keinen Menschen,
der das gut findet. Ich war ein Gegner, im Gegensatz zu Angela Merkel, des Irakkriegs 2003. Ich will das nur mal in Erinnerung rufen. So, und dieser Mann, dieser Leo Strauss, zu dem, was Sie gerade gesagt haben, was die Massen anbelangt, so ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein reibungsloses Funktionieren von Demokratie eine Wahlapathie, Apathie, Teilnahmslosigkeit, das heißt ein Mangel an Gemeinsinn. Zwar nicht das Salz der Erde, jedoch das Salz der modernen Demokratie sind diejenigen Bürger, die nichts außer den Sportseiten und dem Comicteil lesen. Zitat Ende. Leo Strauss. So denkt die Elite.
Wann war das?
Das Buch stammt aus dem Jahre 1968.
Ja, auch ein bezeichnendes Jahr natürlich.
Da wurde ja beispielsweise Robert F. Kennedy ermordet und ich habe mich mit den Kennedys auch in den letzten Jahren sehr intensiv beschäftigt.
John F. Kennedy, genau.
Robert Kennedy wurde ermordet 1968. Mhm. Und das passt jetzt eigentlich wie die Faust aufs Auge, weil sein Sohn, der hat ja am 29. August 2020 bei einer Großdemo in Berlin gesprochen.
Ja.
Eine Rede gehalten, die von einem russischen Medium, für das ich auch jetzt weiter bereit bin zu schreiben, in den letzten Wochen jede Woche einen Podcast veröffentliche. Die Rede dort hatte, glaube ich, um 1 Million erreicht, ist natürlich wie alles andere auch gelöscht von diesem russischen Medium. Und er hat damals etwas gesagt, was ich uns ins Gedächtnis rückrufen möchte. Er sprach davon, Regierungen lieben Pandemien wie Kriege. Mhm. Warum lieben sie Pandemien und Kriege? Weil sie uns damit gefügig machen können. Mhm. Es ist immer die Angst vor Terrorismus, 9-11, die Angst eben vor Krieg, die Angst vor Pandemie. Ja? Mhm. Es geht immer darum, Ängste zu erzeugen und die Menschen, die Masse darüber gefügig zu machen. Und deshalb kann ich auch nur auffordern, geht aus der Angst raus. Ich bete das Vater unser, ich glaube an Jesus Christus, ich wundere mich darüber, welche unglaubliche Angst die Menschen vor dem Tod haben. Mhm. Aber gut, wir scheinen ja auch das christliche Abendland auflösen zu wollen in all seinen Strukturen, will aber dem anderen Themenkomplex da gar nicht vorgreifen. Nur, wichtig ist, analysieren der Fremdbestimmung, was sind die Ursachen, die Gründe, das wollen wir unbedingt machen. Und dann aber auch ein Ziel formulieren, den Menschen Hoffnung geben. Für mich ist das in der festen Überzeugung die wirkliche Volksherrschaft über Volksentscheide, weil sie diese Fremdbestimmung durch die Macht der Elite brechen kann. Und ich will nur eines sagen. Ich habe aufgehorcht, ich habe auch da mir, kann das mal hier reinhalten, die falsch gestellten Weichen habe ich noch nie öffentlich gemacht, dass ich dieses Buch besitze. Das ist also noch eine Originalausgabe, kein Nachdruck. Und hier steht Folgendes drin. Alexis de Tocqueville sollte bekannt sein. Ja, sah voraus, dass die Demokratie entweder im Chaos oder in einer, und man höre jetzt mal gut zu, oder in einer kollektiv-totalitär-bürokratischen Zwangsherrschaft enden müsse. Ja, Und auch dann schreibt er weiter, doch war es auch schon Plato offenbar, dass die Demokratie normalerweise in die Tyrannis mündet und so weiter und so fort. Ja? Oder Bertrand Russell, dem niemand extrem konservative Gefühle nachsagen kann, bestand darauf, dass die Demokratie primär vom Neid genährt wird. Auch darüber muss man mal nachdenken. Ne? Mhm. Gut, ich sage ja immer an der Stelle immer, Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich erkämpfen. Ja. Bisschen Humor wollen wir hier noch reinbringen. Aber wenn ich mir anschaue, dieser Meinungsterror, der von der Mehrheit ausgeübt wird, gibt ja auch dieses Zitat, Demokratie ist die Diktatur der Mehrheit. Mhm. Ja. Ich liebe die Diskussion und ich liebe auch den Widerspruch. Das macht es ja so interessant, so aufregend. Aber man muss sich das vor Augen führen, auch diese unglaubliche überbordene Bürokratie. Ich weiß nicht, wie das hier bei Ihnen in Österreich ist. Ich befürchte nicht anders als in Deutschland. Habe gestern noch mit einem Freund gesprochen, der ein erfolgreicher Unternehmer ist, der gerade mit einer Betriebsprüfung zu tun hat. Das sind keine schönen Zeiten und die Zeiten werden gerade nicht besser. Umso wichtiger ist es, dass diejenigen, die heute schweigen, und ich glaube, es ist eine schweigende Mehrheit, dass die aufbegehrt für den Frieden, für die Freiheit, für die Wahrheit. Weil das Thema Frieden ist ja auch eines, wenn wir uns die Ukraine anschauen, was hier geschieht. Und wir müssen die Menschen auch aus ihrer Naivität herausholen. Ich habe immer das Gefühl, auf der einen Seite macht mir Hoffnung, wenn ich Umfragen sehe über die Glaubwürdigkeit von Politikern. Mhm. Die rangieren ja eigentlich sogar noch unterhalb von Versicherungsvertretern.
Mhm. Das ist das Letzte mittlerweile. Ich glaube, das sind so ziemlich die Letzten, dass es gibt, so, die Politiker,
Aber dennoch, wenn dann aber dennoch die Medien und die Politik mit vereinten Kräften sich auf gewisse Themen wie Pandemie und Krieg stürzen,
dann ist alles klar.
Dann ist doch wieder alles klar, dann glaubt man denen. So. Und ich will aufmerksam machen auf ein bekanntes Zitat von Egon Bahr. Egon Bahr war der Architekt der Ostpolitik für die Brands. Und der sagte, in der internationalen Politik geht es nicht um Demokratie und Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal was man Ihnen erzählt. Das hat er zu einer Schulklasse gesagt. In meinem Buch Fremdbestimmt habe ich das verlinkt. Da sind jeder überprüfend, dass Egon Bahr das auch wirklich so gesagt hat. Und ich sage es nochmals, es geht in der internationalen Politik um Interessen von Staaten. Ja, und wir müssen darüber reden. Und ich habe ja gesagt, ich möchte dem ermordeten Chef der Deutschen Bank, Alfred Derhausen, nochmal das Andenken bewahren. Und das Interessante ist, was verschwiegen wir, der wollte wenige Tage nach der Ermordung, die am 30. November 1989 war, und das an der Stelle am 9. November 1989 fiel ja die Mauer, wir waren voll in der Wendezeit. Helmut Kohl hatte seine 10 Punkte zur Wiedererlangung der deutschen Einheit vorgestellt und Herrhausen wollte eine Rede halten. Und vier Wochen später, nach der Ermordung hat dann die New York Times auch diese Rede veröffentlicht. Aber dieser Buchautor, der sagt in seinem Buch, dass 11 Seiten allerdings den Lesern vorenthalten wurden. Und da geht es vor allem um die Vorschläge Herrhausens für eine wirksame Streichung der polnischen Schulden, ebenso wie seinen Plan der Errichtung einer Entwicklungsbank zur Finanzierung projektgebundener Investitionen in Europa, für deren Zweck er, also die Deutsche Bank, Morgan Grenfell, erworben hatte. Um es hier abzukürzen, kann ich das ganze Buch vorlesen. Er wollte unabhängig vom Internationalen Währungsfonds, somit unabhängig von den Einflüssen der Amerikaner, eine europäische Entwicklungsinvestitionsbank aufleben lassen. Und das war natürlich der Machtelite an der Wall Street ein Dorn im Auge. Damit hat er sich in direkte Opposition begeben.
Das heißt, ich breche es jetzt nochmal runter für die Zuseher, die vielleicht nicht so geschichtsbewandert sind. Die DDR ist zusammengebrochen und es ging darum, wer kann jetzt im Osten wieder aufbauen? Wer kann dort Entwicklungshilfe leisten? Genau. Und der Chef der Deutschen Bank wollte eine deutsche Bank für Investitionen in Europa machen.
Ganz
und
genau.
Und dann
er wollte praktisch wurde einen so europäischen entfernt. Eigenständigen Marshallplan für Osteuropa auflegen. Und das war natürlich nicht im Interesse gewisser Kreise. Ich sage das sehr, sehr deutlich auch hier in die Kamera gerichtet. Ich bin zutiefst nach allem, was ich weiß, aus Hintergrundgesprächen, aus der Sichtung solcher Unterlagen, der festen Überzeugung, dass eben Alfred Herrhausen nicht von der Roten Armee-Fraktion, von der so imaginären dritten Generation der Roten Armee-Fraktion umgebracht wurde. Es macht überhaupt keinen Sinn, sondern für mich stecken ganz eindeutig höchste Geheimdienstkreise dahinter. Und das sage ich auch an der Stelle. Wir haben als Einzelner oder auch als einzelne Partei, was auch immer, wie viele Parteien wir noch gründen wollten, überhaupt keine Chance. Nur die Masse ist eben nicht erpressbar. Wir können ja nicht alle Menschen ausradieren. Aber wenn wir glauben, wir brauchen nur eine neue Lichtgestalt und einen Retter, einen Erlöser. Nein. Und deshalb, es ist so wichtig, gerade in der heutigen Zeit darüber zu sprechen, weil 1989 hat in Los Angeles der damalige CIA-Chef William Brabster eine Rede gehalten. Und ich habe sie mir besorgt. Sie wurde ja deklassifiziert. Ich weiß gar nicht mehr wann. Ich müsste nachschauen. Und ich bin aufmerksam geworden durch dieses Buch eben darauf, weil dieser Buchautor schreibt zur gleichen Zeit, also während dieser Ermordung von Alfred Ehrhausen, zur gleichen Zeit verkündete CIA-Chef William Brabster unter anderem auf einer Tagung der wichtigsten Global Player in Los Angeles vor dem Rat für Weltangelegenheiten, alleine das wäre eigentlich mal Thema für eine eigene Sendung. Dass die damals noch existierende Sowjetunion nicht länger der strategische Gegner der USA sei, sondern die bisherigen Verbündeten und jetzigen wirtschaftlichen Konkurrenten, vor allem Deutschland und Japan. Mhm. Da muss doch mal jeder aufhorchen. Und es gibt beispielsweise auch ein Papier der Rand Corporation. Und das meine ich mit Wahrhaftigkeit. Wir müssen den Menschen all diese Dokumente zeigen. Wir müssen ihnen die Quellen zur Verfügung stellen, damit jeder das überprüfen kann. Und das ist ein Papier 2019 erschienen, Overextending and Unbalancing Russia. So, also wir halten das vielleicht mal hier in die Kamera und ich liefere Ihnen gerne auch den Link zu diesem Papier. Und hier geht es letztlich darum, wie kann man eben ganz geschickt Russland schwächen, aus der Balance bringen. Wie kann man so? Und da gibt's beispielsweise einen Punkt, der dann eben auch heißt, dass man so eine der Schwachstellen Russlands eben nutzen kann durch die Bereitstellung tödlicher Hilfe für die Ukraine. Vielleicht fällt da der Groschen, ja. Und nochmals, ich liebe den Frieden, wie glaube ich alle Menschen. Aber wir werden durch Lügen über die Vorgeschichte eines Krieges nicht für Frieden sorgen, sondern nur indem wir die wahren Kriegsursachen eben entsprechend aufklären, benennen und somit auch die Verantwortlichen für Kriege klar benennen. Nur dann haben wir eine Chance, zu Frieden zu kommen. Und ich fand das sehr gut. Gerd Schulze-Rohnhoff, den hoffentlich viele kennen, ehemaliger Bundeswehrgeneral, der das Buch geschrieben hat 1939, der Krieg, der viele Väter hatte. Gerd Schulze-Rohnhoff zitierte in einer Gesprächsrunde mit Hans-Georg Maaßen, dem ehemaligen Verfassungsschutzchef, der ja auch seinen Job verloren hat, weil er die Wahrheit sagte. Ich will das an der Stelle sagen und durchaus loben, dass er hier in den letzten 2-3 Jahren etwas macht, was ich früher diesem Mann nicht zugetraut hätte. Und das an der Stelle auch. Und da sehen wir bereits, wir leben in der Zeitenwende, immer mehr erkennen, wie bedrohlich jetzt sich das alles zuspitzt. Weil wir müssen sehen, ein Oscar Lafontaine, muss man sich mal vorstellen, hat in der Weltwoche, wer von uns hätte geglaubt, dass in der schweizerischen Rechts, wenn man vorsichtig umschreiben, aus der Wahrnehmung der in der Wahrnehmung eines typischen Linken sind es ja sehr Rechte. Wir wollen es mal sehr Rechte so, dass ein Oscar Lafontaine, ehemaliger SPD-Vorsitzender und sogar Mitgründer der Linken, aus denen er aber ausgetreten ist, weil er auch sieht, ne, die sind gescheitert. Dass dieser Mann für die Weltwoche schreiben würde, nämlich einen Artikel in diesem Jahr im März unter der Überschrift Amerika treibt Europa in den Atomkrieg. Mhm. Darüber muss jeder nachdenken. Und eine Woche später schreibt Hans-Georg Maaßen einen Artikel mit der Überschrift Das ist nicht unser Krieg. Das ist nicht unser Krieg. So ein ehemaliger Mann, der Chef war des Bundesverfassungsschutzes Verfassungsschutzes in Deutschland 6 Jahre lang. Mhm. Dieser Mann sagt das, der sicherlich, der sicherlich es nicht geworden wäre damals, wenn er nicht absolut den US-Eliten treu erschienen wäre, treu ergeben erschienen wäre. Und auch bei ihm sehe ich, weil ich ihn verfolge in den letzten Monaten in der Außendarstellung, sehe ich, wie sein anfängliches Reden über Putin, über Russland sich völlig verändert hat in den letzten 2-3 Monaten. Und das gibt mir Hoffnung. Und es gibt mir auch Hoffnung, nochmals, Oscar Lafontaine und Hans-Georg Maaßen schreiben innerhalb von einer Woche für die Weltwoche Artikel.
Da bricht was auf, entwickelt sich was, ja.
Und es zeigt, Sarah Wagenknecht ist toll, wie auch sie für die Wahrheit kämpft. Eine Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, wie sie beispielsweise jetzt gesprochen hat darüber, dass hier möglicherweise der Morgentauplan aus der Versenkung hervorgekramt wird und die Deindustrialisierung Deutschlands ansteht. Weil auch Leute, also ich meine, die Thun und Taxis, die hat keine finanziellen Probleme, ja. Ja? Aber die wissen natürlich auch eines, wenn der Bogen überspannt wird, wenn es hier zu Unruhen kommt, es gibt ja einen Spruch, wer viel hat, der kann viel verlieren. Und immer mehr merken, dass sie möglicherweise vor der Zerstörung ihres ganzen Lebenswerks stehen. Ja. Und das ist auf der einen Seite natürlich schon besorgniserregend, wenn selbst diese Menschen erkennen, wie bedrohlich die Situation ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch die große Chance, ist es der mögliche Katalysator, der Kräfte freisetzt. Wir müssen nur alles da setzen. Und das ist meine Bitte an alle da draußen. Wer träumt von revolutionären, von gewaltgetragenen Veränderungen, der begibt sich auf einen fürchterlichen Irrweg. Und ich kann nur sagen, wer sich beschäftigt mit der Französischen Revolution von 1789, ein Werk der Freimaurer, aber wir wollen ja erst dann im zweiten Teil darüber reden, ich weiß, ein Werk der Freimaurerei, auch wenn die Franzosen heute ihren Nationalfeiertag feiern mit dem Sturm auf die Bastille, kann ich nur sagen, wer sich damit beschäftigt. Ich habe ein Buch auch hier dabei von Roland Bader. Und Roland Bader spricht von der luziferischen Revolution. Es ist für mich ein teuflisches Werk gewesen. Und es gibt ja einen Ausspruch, die Revolution frisst ihre Kinder. Die wenigsten wissen nur, woher dieser Ausspruch rührt. Robespierre, der Vorkämpfer dieser französischen Revolution, der war einer der schlimmsten Tyrannen. Wurde zum Menschen schlechter, zum Tyrannen schlechthin. Und er fand wenige Monate nach der Ermordung von Ludwig, dem französischen König, Ludwig dem 16., endete er genauso auf dem Schafott unter der Guillotine. Und das meint man ja damit, die Revolution frisst ihre Kinder. Ich kann nur sagen, wenn es zu revolutionären Veränderungen käme, dann droht jeder von uns, alles zu verlieren. Möglicherweise das Wertvollste, was er hat, sein Leben. Auch die russische Revolution, und hier spreche ich auch freimaurerische Kreise ganz direkt als Verursacher an, auch die russische Revolution kannte Millionen von Opfern. Und ich will nur sagen, niemand weiß, selbst wenn er am Anfang einer Revolution, man denke nur an Robespierre, ganz oben ist, kann er möglicherweise ganz schnell ganz unten unter der Guillotine landen. Mhm. Oder wir denken daran, von dem Politbüro, das es gab, als Lenin starb, der Gründer der Sowjetunion. Wann starb er? Ich glaube, sehr jung, mit 52 Jahren, 1924 meine ich. Ja, kann mir nicht alles merken, aber vieles. Als er starb, hatte das Politbüro, glaube ich, 7 Mitglieder. 1940 lebte davon nur noch einer, das war Josef Stalin. Und ich habe auch das mal hier mitgebracht, Interessen und Intrigen, wer spaltet Deutschland? Ein hochinteressantes Buch von einem Mitarbeiter von Walter Ulbricht. Walter Ulbricht war ja der Chef der DDR, der Staatsratsvorsitzende der DDR. Und in diesem Buch steht etwas, und das sage ich allen als Warnung, hier steht die KPD-Auslandsleitung, KPD, Kommunistische Partei Deutschlands. Auslandsleitung, das war also die Auslandsleitung in Moskau damals, die vor den Nazis flüchteten, musste in den Jahren des stalinischen Terrors ertragen, dass 70% ihrer Mitglieder bis zum April 1938 verhaftet wurden, 70%. Und später nach dem Hitler-Stalin-Pakt, der war ja nach 24. August 1939, Emigranten an Nazi-Deutschland ausgeliefert wurden. Das soll mal reichen. Also stellen Sie sich mal vor, Sie sind eingefleischter Kommunist, flüchten ins Mutterland des Kommunismus, nach Moskau, ins heilige Moskau. Und dann passiert das, was ich gerade vorgelesen habe. Und deshalb sage ich das ganz deutlich. Ich bin froh, weder unter einem Tyrannen Hitler noch unter einem Tyrannen Stalin leben zu müssen. Und ich habe das mal in einem Video ja auch zitiert, wie der Adjutant von Hitler berichtet. Ich will das nur mal abkürzen hier und nicht alles vorlesen. Dem Hitler hat man damals die Bilder gezeigt, wie die Wehrmachtssoldaten von den Ukrainern im Sommer 1941 zunächst gefeiert wurden als Befreier. Man hat sie mit Blumen, mit Salz und Brot empfangen. Und dann hätte man dem Hitler diese Filmaufnahmen gezeigt. Und plötzlich hätte sich sein Blick verfinstert, sein Gesicht verfinstert. Und der Adjutant, der Linge, schaute dann auf die Leinwand, um zu sehen, was der Grund für diese Verfinsterung des Gesichtsausdrucks war. Und er sah dann, wie die Menschen sich bekreuzigten, wie ich das auch durchaus hier an der Stelle tun möchte, als jemand, der an Jesus Christus glaubt. Ich sage nur, nochmals sehr deutlich, wir dürfen tyrannischen Ideologien keinen Raum geben. Und wann immer Menschen davon träumen, einen besseren, einen anderen Menschen zu erschaffen, wird es verdammt gefährlich. In der Geschichte ist es immer gescheitert. Und auch wenn ich aus der CDU ausgetreten bin. Aber Deutschland ist groß geworden mit der CDU. Ich sehe, ich bin ja 2015 ausgetreten, ich will nicht den Namen nennen, aber jemand, der sehr bekannt ist, sagte mir 2015 in einem Hintergrundgespräch, als wir beide sagten, wenn die CDU so weitermacht, wird sie in den nächsten 10 Jahren drohen, den Weg der Democratia Cristiana zu gehen in Italien, der Christdemokraten Italiens, die ja nicht mehr existieren. Geschichte. Und als ich das dann ansprach, sagte dann mein Gesprächspartner damals, nur denken Sie an eines, dass Deutschland ist groß geworden mit der CDU. Und wenn diese CDU zerstört wird, dann wird damit auch letztlich Deutschland möglicherweise untergehen. Das nur am Rande.
Herr Schulte, ich muss jetzt mal, Sie galoppieren mir ein bisschen davon. Ich grätsch jetzt mal, ich nehme das als Moderator jetzt heraus. Ja, wir müssen ein bisschen nochmal, wir haben jetzt eine gute Zeit schon. Und ich verlange jetzt von Ihnen was ganz Schwieriges. Ja. Bringen Sie mal in wenigen Sätzen auf den Punkt, wie wir die Fremdbestimmung aus der historischen Gewachsenheit den Leuten erklären können. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben ganz viele Zuseher, die sagen, okay, ich habe jetzt erkannt, wie bei Corona hier international an einem Strang gezogen wurde. Ja. Wie auf Knopfdruck haben alle gleich funktioniert. Wir haben das selber jetzt bei der Wirtschaftskrise oder beim Ukraine-Krieg. Einer ist schuld, alle plappern nach. Wie ist denn diese Fremdbestimmung jetzt, kurz gesagt, historisch gewachsen? Können wir da sagen, das ist jetzt mit 1968 geschehen? Ja? Oder ist das geschehen vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor dem Ersten? Ich bitte Sie, das mal versuchen, kurz herunterzureißen.
Sie wollen diese komprimierte Nettobotschaft haben. Ja, aber das Wichtige ist, ich habe ja gerade schon mal angesprochen, letztlich hier passiert nichts aus Zufall. Ja. Das heißt, auch bei der deutschen Einheit, ich könnte Ihnen also da ganz deutlich herausarbeiten, diese deutsche Einheit kam nicht, das war kein Zufallsprodukt. Das ist immer auf der einen Seite, also auch hier, ich würde am liebsten wieder aus diesem Buch nochmal zitieren, Wendemanöver, um den Menschen klarzumachen, hier passiert nichts aus Zufall, hier ist alles geplant. Und es geht immer um Interessen von Staaten oder Interessen sogar noch von Gruppierungen dahinter. Aber wir dürfen ja erst im zweiten Teil darüber sprechen, weil
es geht um Machtinteressen.
Aber ich sage, und das macht es jetzt kompliziert, weil wir eigentlich nur erst im zweiten Teil darüber reden wollten. Ich sage Ihnen, 1789, Französische Revolution, 1917, 18, auch der Ausbruch des Weltkrieges. Und ich habe ja von Dokumenten gesprochen. Es ist ganz wichtig zu sehen, die Täterschaft, beispielsweise die Ermordung des österreichischen Thronfolgers. Ja, Freimaurerei im Hintergrund wirkte. Das wissen wir. Das ist alles belegbar. Das sind geschichtliche Fakten, an denen man nicht vorbeikommen kann. Diese Kreise spielten ja auch eine Rolle in 30er Jahren. Denken Sie nur an Hjalmar Schacht. Das war der Wirtschaftsminister und Finanzminister, Chef der Reichsbank unter Hitler. Es war ein Freimaurer, par excellence. Ich habe ein Buch, das habe ich sogar dabei, wo es um die Freimaurerei geht in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus. Wir müssen uns mit diesen Strängen beschäftigen. Wir müssen uns damit beschäftigen, dass die USA ja ein Produkt der Freimaurerei sind. Washington DC voller Freimaurersymbolik ist. Wir müssen den Großorient ansprechen. Und das verspreche ich Ihnen mit auch Dokumenten. Wir müssen das in die Öffentlichkeit tragen. Weil ich sage Ihnen, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass diese Kräfte, die ich gerade anreiße, diese sind heute wirkmächtiger denn je. Und sie führen im Hintergrund letztlich das Zepter. Und nochmals, hier passiert nichts aus Zufall. Und jetzt wollen wir eines sehr deutlich sagen. Mir sagte vor 2-3 Monaten ein Schweizer Freund, aber Thorsten, ich kann deine Besorgnis nicht nachvollziehen. Also ich gehöre, jeder kann sich in meinem YouTube-Kanal das letzte Video des letzten Jahres anschauen, wo ich über die Kriegsgefahr Ukraine, Russland, NATO gesprochen habe. Auch mit einem Zelensky-Dokument vom 24. März letzten Jahres, welches ich auch vor 3-4 Wochen in einem Podcast für ein russisches Medium sehr weit verbreiten konnte. Wir haben über 1 Million Menschen erreicht in Facebook alleine, nur in Facebook, über 200.000 in Telegram. Und ich bin sehr besorgt. Dann sagte mir dieser Mann, aber niemand hat doch ein Interesse dran, dass Europa zerstört wird, dass Europa in schwerste Unruhesituation gelangt. Und dann habe ich nur gesagt, mein Lieber, ich bin ganz sicher, dass im Juli 1914 auch alle Menschen in Europa so dachten wie du. Und ich bin ganz sicher, dass im August 1939 sich niemand in Europa vorstellen konnte, welches Leid diesen Kontinent hervorrufen würde. Und ich habe Ihnen das im Vorgespräch gezeigt, aber es gehört sich nie so etwas in die Öffentlichkeit zu tragen. Aber ich habe ihm gesagt, er sei ein sehr bekannter Mensch in Deutschland, mir eine Nachricht hat zukommen lassen, eine Nachricht, eine SMS, in der er sagte, dass ein früher US-Kollege ihm sagte, Deutschland sei mit 19 Militärstützpunkten der größte Flugzeugträger, der Amerikaner, mit Millionen Eingeborenen. Ich glaube, so war es geschrieben, mit Millionen Eingeborenen, die sich nicht vorstellen können, dass sie abermals ein drittes Mal Austragungsort des Dritten Weltkriegs werden. Mhm. So, ich will damit ja niemandem Angst machen. Das ist wichtig, weil Angst lähmt und Angst macht gefügig gegenüber den Mächtigen, gegenüber der Propaganda. Wir müssen aus der Angst raus. Ich will nur alle anspornen, wo auch immer sie sich politisch verorten. Wir müssen im Herbst und Winter für den Frieden und die Freiheit der Menschen auf die Marktplätze, auf die Straßen gehen. Ich bin bereit, ich habe mit den Organisatoren beispielsweise in Frankfurt gesprochen, wo wir im Januar, Februar, März diesen Jahres jeweils eine fünfstellige Zahl, wir können das wirklich sagen, von Menschen in Frankfurt geführt haben. Es war auch für mich ein tolles Erlebnis, auf dem vollen Römer in Frankfurt sprechen zu dürfen zweimal. Es war eine unglaublich positive Atmosphäre, als wir uns für die Impffreiheit einsetzten, gegen eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland auf die Straße ging. Und wir brauchen nach meiner festen Überzeugung jetzt, und da wende ich mich auch an Russen und Ukrainer gleichermaßen, wir dürfen uns nicht von Hass beseelen lassen. Wir müssen diese Hassspirale überwinden, weil Hass ist natürlich Teil, Hass und Angst, das sind diese negativen Kräfte, das sind diese Mentalvergiftungen. Um Professor Mausfeld, der ja im linken Lager steht, und ich will ihn bewusst an der Stelle zitieren und seine Arbeiten lobend erwähnen, auch wenn ich an einigen Stellen ganz anderer Auffassung bin. Aber ich glaube, und das müssen wir auch erkennen, eine Sarah Wagenknecht, ein Oscar Lafontaine und auch auf der konservativen Seite. Ich habe gerade hier in Österreich den Herrn Strache erwähnt. Ja, das sind alles Menschen, die nach meiner festen Überzeugung auch nur Gutes tun wollten. Ich meine, manchmal, das lehrt die Geschichte, ist das gut gemeinte das Gegenteil des Guten. Aber das sind Menschen, das sind ja keine schlechten Menschen von Hause aus, sondern jeder will etwas Gutes tun. Und deshalb müssen wir auch damit aufhören, andere schlecht zu machen. Wir haben nur eine Chance, wenn wir uns für gute Inhalte, gute Ziele einsetzen. Und auch das an der Stelle, hört auf, andere schlecht zu machen. Das System arbeitet vor allem damit, Leute schlecht zu machen. Nachdem ich am 1. August 2020 auf der großen Demo in Berlin sprechen durfte, hat man ja versucht, mich schlecht zu machen. Das Interessante ist, Spiegel Online ging auf meine Rede ein, hat dann an einer Stelle gesagt, besonders irgendwie lächerlich oder so wurde ich, gab es noch ein anderes Adjektiv, als ich aus dem Kleinen Prinzen zitiert. Und auch das sage ich auch mal in die Kamera. Im Kleinen Prinzen, in diesem tollen Buch, steht, ne, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche bleibt für die Augen unsichtbar. Und in der Bibel steht, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und das ist meine Bitte auch. Es gibt so viele Rattenfänger da draußen. Ihr müsst euer Herz benutzen, um zu sehen, um auch zu erkennen die Mächte der Finsternis. Das schafft ihr nicht, wenn ihr euer Herz eben nicht benutzt. Das ist mein Appell an alle. Und das Interessante ist, dass ich dann eine Interviewanfrage hatte für die Printausgabe vom Spiegel. Und der Redakteur rief mich extra nochmal an, weil sie irgendwie donnerstags Abgabeschluss hätten, Redaktionsschluss, und ich müsste unbedingt die Zitate freigeben. Und das Interessante ist, diese Zitate drehten sich darum, da konnte ich ja selbst entscheiden, was ich sage, wie wichtig Volksentscheide sind, dass wir eine Chance haben. Wir müssen die Menschen zur Selbstbestimmung führen, wie in Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes ja von Wahlen und Abstimmung die Rede ist. Und das wurde nie gebracht. Und seitdem werde ich auch entweder totgeschwiegen oder sehr, sehr negativ. Ich weiß noch, heute stellt er sich hin vom Saulus und Paulus, hier der ehemalige Chef Julian Reichelt, der Bild-Zeitung. Jetzt hat er einen YouTube-Kanal und tut so, als ob er schon immer der Vorkämpfer war für die Armen und Entrechteten. Ich will nur sagen, am 2. August 2020 hat die Bild-Zeitung Farbfotos von mir gebracht etc. Und die Überschrift lautete dann über der Überschrift noch diese kleine Überschrift der Bild-Zeitung, rechtsextremer Buchautor. Ja. Wer meine Bücher gelesen hat, wer mich sieht, der weiß ganz genau, dass ich garantiert nicht extrem bin. Es gab einen alten Spruch der Jungen Union, jeder Extremist ist Mist. Und das ist auch meine Warnung an alle. Nochmals auch, wer glaubt an revolutionäre Veränderungen, ja, das ist der Weg in die Finsternis. Wir müssen eher den Weg einer evolutionären Veränderung gehen. Und ich glaube, das Thema ist wirklich Volksentscheide. Und lest das Buch, den Bestseller von Sarah Wagenknecht, lest auch die Gedanken, ich habe ja im Buch Fremdbestimmt bereits dafür geworben. Und für das, woran ich jetzt gerade arbeite, soll letztlich alles darauf sich hinbewegen, dass das die einzige Möglichkeit ist, aus der Fremdbestimmung rauszukommen. Ja? Also und jetzt habe ich Sie enttäuscht, weil Sie haben mich anfänglich gefragt, ich soll mal eben die Netto, die kochen mit der Nettobotschaft geben. Ja, und dann habe ich, geben Sie mir ein mangelhaft oder sogar ein ungenügend. Das Problem ist eben, wir haben es mit einer so komplexen Bedrohungslage zu tun. Und das Wichtige ist, aber nochmals, eines müssen die Leute erkennen. Es hat sich in den letzten Jahrzehnten nichts geändert. Es geht um die Interessen von Staaten. Und das an der Stelle. Diese freimaurischen Kräfte, die hier seit langem wirken und nicht erst seit 100 Jahren, die haben uns Deutsche und Russen zweimal in schreckliche Kriege getrieben. Und ich sage das so, ich bin im Besitz einer Präsentation und ich setze alles daran auf verschiedenen Wegen. Und ich sage ja auch, dass ich für ein russisches Medium Podcast mache. Und ich war ja auch in Moskau. Ich setze alles daran, dass der russische Präsident diese Präsentation bekommt mit Dokumenten aus dem Geheimarchiv des Vatikans, die deutlich zeigen, dass Deutsche und Russen den gemeinsamen Feind haben. Ich sage das sehr deutlich, auch in die Kamera gucken. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Deutsche und Russen es mit dem gemeinsamen Feind zu tun haben. Und beide Länder und auch der Kontinent Europa hat nur eine Chance, aus dieser Fremdbestimmung herauszukommen und einer dritten Katastrophe zu entgehen, wenn wir bereit sind, diese Mächte der Finsternis, ich sage das bewusst so, unsere Feinde klar zu benennen, somit auch sie zu erkennen, dann zu klar zu benennen und alles daran zu setzen, dass wir diesen Feinden das Handwerk legen, nochmals zur Vermeidung einer dritten Katastrophe auf dem europäischen Kontinent.
Ich habe jetzt ein paar kurze Fragen und ich werde da gnadenlos jetzt reinkrätschen, damit wir wirklich hier auch in der Zeit bleiben und dann zu dem wichtigen zweiten Teil kommen, Freimaurerei. Ja. Das können wir hier schon ankündigen, der zweite Teil, es geht um die Freimaurerei. Wir werden hier unangenehme Wahrheiten ansprechen, aber wir müssen hinschauen, die Leute müssen Informationen haben, um selbst beurteilen zu können, was ist die Situation, was die Stunde geschlagen hat. Wir haben eine globalistische Langzeitstrategie, die gibt es auf alle Fälle. Die haben wir heute besprochen, die haben wir bei Auf 1 immer wieder schon nachskizziert. Die Amerikaner heute sehen sich ja noch in der Tradition der damaligen Befreier in Europa. Und wenn man auf die Geschichte genauer hinsieht, dann sehen wir ja, dass diese Befreiung oft ja in dieser Zeit gar nicht so gesehen wurde von den Amerikanern selbst. Sie haben ja ein Dokument im Vorfeld auch angesprochen. Sie haben ja auf Ihrem Buch, auf Ihrem Tisch hier noch in einem Buch etwas. Das sollten wir vielleicht noch kurz ansprechen, damit wir sehen, in welcher Tradition sich die heutigen imperialistischen US-Kräfte auch sehen.
Das ist ein Buch, das heißt Deutschland heute. Dieses Buch ist erschienen im Jahr, jetzt muss ich mal gucken, 1954, im Jahr 1954 mit einem Vorwort, einem Gleitwort von Konrad Adenauer, das war der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, herausgegeben vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Und auf Seite 57 steht dann etwas, das von den Regierungschefs der Vereinigten Staaten der Sowjetunion und Großbritannien vereinbarte Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945 bestätigte diese Regelung. Und jetzt kommt es wurde hinzugefügt, dass bis auf Weiteres keine zentrale deutsche Regierung errichtet, Deutschland jedoch während der Besatzungszeit als eine wirtschaftliche Einheit betrachtet werden sollte. Und dann in den wirtschaftlichen Bestimmungen dieses Potsdamer Abkommens fanden sich deutliche Spuren des Morgentauplans. Und das hat ja die Fürstin Gloria von Turnotaxis kürzlich, glaube ich, in einem Servus-TV-Interview auch angesprochen. Es zielte auf die Umwandlung Deutschlands in ein Land ab, das sich in erster Linie von Ackerbau und Weidewirtschaft ernähren sollte. Erspäht ist in Deutschland, und jetzt wird es interessant, der Wortlaut jener Direktive des amerikanischen Generalstabs an den Oberbefehlshaber der US-Besatzungstruppen in Deutschland vom April 1945 bekannt geworden, die ganz vom Geist des Morgentauplans getragen war und in diesem Geiste Anweisungen für die amerikanische Besatzungspolitik in Deutschland gab. Und wenn man sich das alles anguckt, ja, hier steht dann in dieser Direktive, Deutschland wird nicht besetzt zum Zweck seiner Befreiung, sondern als ein besiegter Feindstaat und so weiter und so fort. Ich will das nur mal ansprechen, weil es ist keine Verschwörungstheorie. Es gab diese Direktive. Sie wurde hier sogar in diesem Buch des Presse- und Informationsamts der Bundesregierung angesprochen. Und ich sage es nochmals, und das ist auch wichtig, gerichtet an Russen und Deutsche. Ich alleine aufgrund der Rechtslage in Österreich will ich hier jetzt etwas nicht sagen. Aber ich habe dennoch in dem Buch Fremdbestimmen gebeten, Deutsche und Russen dürfen sich nicht streiten über die Frage, war etwas ein Präventivkrieg oder nicht. Sondern sie müssen erkennen, welchen gemeinsamen Feind sie hatten, der dafür gesorgt hat, dass das russische Volk Über 15% seines Vorkriegsbevölkerungsstammes verloren hat und das Deutsche Reich hatte, glaube ich, 11% verloren. Wir haben den höchsten Blutzoll der kriegsführenden Nationen zu zahlen gehabt, während die Engländer und Amerikaner kaum Bevölkerungsverluste hatten. Und das ist wichtig, oder ich sage Ihnen das auch zur Vorgeschichte, ich will nur zitieren, das ist auch ein Buch, herausgegeben vom Statistischen Bundesamt, die deutschen Vertreibungsverluste. Und ich will darauf gar nicht näher eingehen, wer das interessiert. Im Kapitel 6.1 habe ich ein Kapitel, wie England enttäuscht und Polen das erste Opfer wurde. Und das erinnert mich sehr stark an das, was in der Ukraine geschieht, wo heute ein Stellvertreterkrieg ausgefochten wird. Die Ukrainer, ich sage das ganz deutlich auch in die Kamera, für mich wird das ukrainische Volk als Kanonenfutter im Kampf gegen Russland benutzt, missbraucht, wie die Engländer, die Polen damals ans Messer geliefert haben. Ich führe das alles aus mit eindeutiger Faktenlage im Buch. Aber auch die Polen haben sich von Hass leiten lassen im Vorfeld. Ich sage das so. Die andere Seite, auch die deutsche Seite, ja, das, um das ganz klar zu sagen, will da niemand,
gestatten Sie mir will da niemand eine kurze Ergänzung noch. Wir kommen gleich zu diesem Zitat. Lassen Sie das offen, bitte. Aber ganz kurze Ergänzung noch für die Leute, die nicht so geschichtsbewandert sind. Ja, der Zweite Weltkrieg begann mit dem Einmarsch der deutschen Truppen in Polen, weil es da eine entsprechende Vorgeschichte auch gegeben hat. Und England gab dem Polen die Garantie, dass wenn die Deutschen kommen, dann sind wir dick da, dann helfen wir euch. Genau. Und dann haben die Polen geglaubt in einem Übermaß, ja, in 20 Tagen sind wir in Berlin, ja, oder so ähnlich.
Die hatten, glaube ich, nur 7 Divisionen im Westen. Die Deutschen hatten 7 Divisionen im Westen stehen, waren eigentlich nicht wehrfähig dort. Die Franzosen hatten 3 Millionen Mann.
Ja.
Und die Polen glaubten, die Royal Air Force, die britische Luftwaffe, würde das Ruhrgebiet bombardieren.
Und
die französischen und englischen Soldaten würden ins Reich einfallen.
Ja.
Und damit hätten die Polen dann im Osten die Chance.
Und derweil wissen wir heute aufgrund der Dokumentenlage, dass die Engländer nie vorhatten, sich da einzumischen, sondern sie wollten nur den Krieg, um dass endlich der Krieg beginnt. Ja, und die Polen wurden geopfert und ließen sich dann aufstacheln. Und ich denke, das ist auch der Konnex heute zur Ukraine, wo man den Ukrainern jede Woche verspricht, wir kommen. Ja,
und ich kann nur appellieren auch an alle Polen, beschäftigt euch damit, wie man euch eben missbraucht hat 1939. Und ich appelliere an alle Ukrainer, ja, lasst nicht zu, dass ihr jetzt als Kanonenfutter missbraucht werdet. Ich meine, es gibt der US-Ökonom Jeffrey Sachs hat ja eindeutig gesagt, dass alles dafür spricht, dass die amerikanische Elite möchte, dass dieser Krieg jetzt so lange wie möglich dauert. Nicht, das sag ich nicht, sondern das sagt Jeffrey Sachs. Das kann jeder nachlesen. Das ist dokumentiert. Und das ist auch mein Appell, wenn Leute wie Oscar Lafontaine und eben Hans-Georg Maaßen, die aus unterschiedlichen politischen Richtungen stammen, die ja ganz unterschiedliche Lebenswege hinter sich haben. Wenn die bereit sind, in der Weltwoche sich so zu committen, der eine warnt davor, dass Amerika uns in einen Atomkrieg stürzen will, der andere sagt, das ist nicht unser Krieg, dann muss jeder da draußen nachdenken. Ihr müsst diese Propaganda hinterfragen, weil, nochmals, Erste Weltkrieg, Zweite Weltkrieg, wollt ihr da draußen die dritte Katastrophe? Ich will sie nicht. Und Sie haben mir versprochen, ich darf das Zitat noch bringen.
Jetzt kommen wir noch zum Zitat, wie nämlich auch in diesen Auseinandersetzungen Menschen aufgehetzt werden. Ja,
nicht berücksichtigt ist dabei die Massenflucht Deutscher aus Polen, die seit Mitte 1939 im Zeichen drohender kriegerischer Auseinandersetzungen durch die, und jetzt kommt's, durch die polnischen deutschen Verfolgung. Also wenn man das hier nicht hätte in einem Buch des Statistischen Bundesamtes, dann würde man das ja kaum glauben. Dann würde man das für was halten? Für Verschwörungstheorie. Die durch die polnischen deutschen Verfolgung ausgelöst wurde. Ende August 1939 waren etwa 70.000 Deutsche aus Polen in Lagern im Reich untergebracht, weitere Tausende in Privatunterkünften. Und das ist etwas, ich finde es interessant und ich will das vielleicht nächste Woche in einem Podcast aufbereiten. Wer sich die Berichte der OSZE anguckt über die Tage vor dem 24. Februar 2022 in der Ukraine, Donbass, die enorme Zunahme der Artilleriebeschüsse, das ist nachzulesen, dokumentiert im OSZE-Bericht. Schauen wir jetzt an, Amnesty International hat ja Selbstfeststellungen jetzt gemacht zu dem Vorgehen, zur Taktik, zur verheerenden Taktik der ukrainischen Soldaten. Ja, eines ist klar, im Krieg stirbt, die Wahrheit ist, es gibt ja, die Wahrheit ist das erste Opfer im Krieg. Das ist so. Ja, und ich bin mir auch bewusst, dass es sicherlich auf beiden Seiten Propaganda gibt, okay? Um das klar zu sagen, auf beiden Seiten. Das ist so. Das gehört zur Wahrhaftigkeit dazu. Aber ich sage auch, wer die wirklichen Kriegsgründe erkennen will, der muss sich mit dem Dekret von Selenskyj beschäftigen, welches ich vor 3 Wochen nochmals wirklich einer Zahl von, ich glaube, über 1 Million Menschen in Deutschland bekannt machen konnte, wo von der Wiedereingliederung die Rede ist. Sie hatten Wolfgang Effenberger kurz da. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir bei Ken Jebsen damals eingeladen waren. Eine tolle Runde, unter anderem mit Wolfgang, der jetzt auch ein neues Buch rausgebracht hat. Vielleicht können wir an der Stelle auch das bewerben. Wolfgang, hast du eine tolle Arbeit geleistet. Jetzt im April kam das in Zeitgeist raus. Kann ich empfehlen. Lies das gerade an. Ich kann vieles auch nur querlesen. Sieht man auch hier dabei, ja. Es ist wichtig, wir werden immer wieder diese gleichen Strukturen, die gleichen Muster erkennen. Und Wolfgang und viele andere, Willi Wemmer, haben ja auch großen Anteil daran. Oder Daniele Ganser an der Stelle, Daniele Ganser, der eine ganz wichtige Arbeit leistet. Ja. Nur ein Problem haben wir. Wir klammern einen Teil aus, und das ist das, was wir versprochen haben, im zweiten Teil zu machen. Wir klammern Hintergrundmächte aus, wir klammern Geheimgesellschaften aus, wir klammern aus meiner Sicht die wahren Täter aus, die im Hintergrund nicht erst seit 10 Jahren oder 20 Jahren wirken. Und ich sage das sehr deutlich, für mich sind das boshafte, infame, teuflische Kräfte, die bereit sind, über Leichen zu gehen. Man denke nur an den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg. Ich hatte, ich sage das bewusst, so Tränen in den Augen, wenn ich daran denke, wie bei Björk 1904, 1905 gab es ja den Versuch von Wilhelm II. Mit Zar Nikolaus II. Ein Defensivbündnis einzugehen. Und man merkt in einem Brief des Kaisers an den seinen Reichskanzler, als er ihn informierte, dass er den und wie er den Zar gewonnen hat für die Unterschrift, wie ergriffen der Kaiser war, weil er glaubte, er hätte für sein Reich, aber auch somit für Europa, für den Kontinent, zwischen Russland und Deutschland, er hätte einen wichtigen Beitrag geleistet für, ich sag mal bewusst, ja, ewigen Frieden. Und wir wissen aber, dass, sagt das auch wieder, freimaurische Kräfte um Nikolaus II. Alles getan haben, um dieses Defensivbündnis zu verhindern. Die Folgen haben wir dann 1914 gesehen. Und das sind Kräfte, die haben in der Tat Langfriststrategien. Und Sie haben gerade etwas angesprochen, globalistische Langfriststrategie. Ich sag das hier mal. Es gibt, ich will diese Kreise in alternativen Medien jetzt nicht despektierlich, namentlich ansprechen. Aber es gibt Kräfte, die behaupten, dass der russische Präsident Putin Teil einer kommunistischen Langzeitstrategie wäre. Nun habe ich diesem Mann nicht persönlich in die Augen schauen können. Ich weiß aber von zwei Menschen, die mit ihm 4 Augengespräche geführt hatten, von Inhalten.
Das wäre nämlich meine letzte Frage gewesen. Welche Rolle spielt Putin? Ja.
Ob er wahrhaftig ist, wissen Sie, ich kann auch hier in die Kamera nur sagen. Ich kann Ihnen in die Augen schauen und sagen, ich bin wahrhaftig in meinem Wirken, in meinem Tun. Ich glaube an das, was ich tue. Denken Sie an den Spruch von Alfred Dehrhausen. Wir müssen immer das, was wir denken, sagen und so weiter. Ich habe das ja gesagt. Ich kann natürlich nicht dafür sprechen, dass Sie, Herr Magnet, wahrhaftig sind. Das wissen nur Sie. Ihre Frau weiß das auch nicht.
Absolut. Also man weiß, was in einem selbst drin ist.
Ja, und genau. Ich kann für den russischen Präsidenten nicht meine Hand ins Feuer legen und sagen, er ist absolut wahrhaftig und er lässt sich von den gleichen Zielen leiten. Ich weiß, dass er wie ich betet. Ich weiß, dass wir beide an Jesus Christus glauben. Er hat für die russisch-orthodoxe Kirche viel getan. Und jeder da draußen möge nachdenken. In der Bibel steht, an den Früchten sollt ihr sie erkennen. Beschäftigt euch damit. Wurde unter ihm auch nur ein Lenin-Denkmal eingeweiht? Nein. Putin war es, der den Nationalfeiertag für die Oktoberrevolution abgeschafft hat. Unter Putin wurden in den letzten Jahren Denkmäler für die Zarenfamilie eröffnet und viele andere Denkmäler von großen Russen, weil ihm ist wichtig, an die große Geschichte seines russischen Volkes anzuknüpfen. Und damit macht er genau das, was man ja von einem russischen Präsidenten erwarten kann, wenn er für sein Land, für sein Volk Politik macht. Bei der deutschen Regierung bin ich mir da nicht so sicher, ob sie das tut. Denkt daran, dass 2000 die Zarenfamilie, Nikolaus II., heilig gesprochen wurde von der russisch-orthodoxen Kirche, dass die russisch-orthodoxe Kirche unter Putin gedeihen kann, was sie unter den Kommunisten nicht tun konnte und was die katholische Kirche unter den Nazis in Deutschland auch nicht tun konnte, um das klar zu sagen. Und wir kommen ja später auf jemanden zu sprechen, im zweiten Teil Michael Hesemann, der ein Buch geschrieben hat, Hitlers Religion. Das war nicht ein Mann des Guten, es war ein Mann des Bösen, der Finsternis. Und nochmals, was ich hier sagen will, vielleicht abschließend dann im Teil 1 vermutlich, ist, ich glaube persönlich, dass Putin alles daran setzt, der globalistischen, ich greife da bewusst Ihre Formulierung auf, die globalistische Langzeitstrategie zu torpedieren und garantiert nicht Teil einer kommunistischen Langzeitstrategie ist, wie es einige alternative Medien versuchen, in Deutschland und Österreich derzeit zu verbreiten. Nochmals, ob das so ist, ich kann es nicht mit letzter Sicherheit sagen, aber das, was ich angesprochen habe, russisch-orthodoxe Kirche, Nikolaus II. Konnte heilig gesprochen werden im Jahr 2000, all die Denkmäler, die unter Putin eröffnet wurden, wie er sich geäußert hat über Lenin, der Gründer der Sowjetunion, wie er mal gesagt hat vor Jahren, dass Lenin eine Atombombe unter Mütterchen Russland gezündet hat. Leute, das passt doch alles nicht zu dem. Und unter Putin hat sich seit 2000 der Lebensstandard des normalen Russen deutlich erhöht. Warum hat er diese Zustimmungsraten? Vielleicht sind es nicht die öffentlich, ich kann das nicht beurteilen, ja? Vielleicht ist es deutlich weniger. Allerdings, als ich mal in Moskau war, oder ja, war das Gefühl schon, dass Putin ein sehr angesehener Mann in Russland ist. Und das hat Gründe. Ich habe in meinem Buch Fremdbestimmt ja gezeigt, die Lebenserwartung eines normalen Russen, das sind Zahlen der Weltbank. Die Weltbank ist jetzt nicht als Propagandaorganisation der kommunistischen Langzeitstrategie bekannt. Und dort sieht man, als der Kommunismus fiel in den 90er Jahren, eine ganz schreckliche Zeit für die Russen. Ich habe mir sagen lassen, damals die Minister unter Jelzin, die gewählt wurden, kamen in das Ministerbüro und dort seien CIA-Mitarbeiter gewesen. Wir wissen doch, wie Jelzin mit amerikanischer Unterstützung wiedergewählt wurde. Er hatte, glaube ich, 6 oder 7% in den Umfragen, wurde dann doch wiedergewählt. Warum? Weil er gewissen ausländischen Interessen gedient hat, aber nicht den Interessen Russlands. Russlands wurde damals ausgeschlachtet und auch das mal. Ich habe eine SMS gesehen aus Moskau, wo jemand sagt, das wird natürlich aus dem Kreml wahrscheinlich nie bestätigt werden, aber wo es heißt, dass, und darüber möge jeder mal da draußen nachdenken, dass möglicherweise die westlichen Sanktionen, die sich richten gegen einige einflussreiche Oligarchen, aus Sicht Putins vielleicht sogar erfreulich sein könnten, weil der Westen ihm etwas abnimmt, was er selbst kaum machen könnte, weil auch das an der Stelle. Putin ist nicht Ludwig XIV. Von Frankreich. Er ist nicht der Sonnenkönig. Er ist nicht der absolutistische Herrscher in Russland. Putin hat es auch mit mächtigen Gegenspielern zu tun. Und ich bin der festen Überzeugung, Putin ist auch umgeben von Doppelagenten. Das dürfte alleine schon der Februar 2022 ihm deutlich gemacht haben, was alles von der CIA und vom amerikanischen Präsidenten rausgetragen wurde. Putin weiß, er ist umgeben von falschen Leuten, so wie Nikolaus II. Auch das, und dazu kommen wir ja später. Nikolaus II., der Zar von Russland, war auch umgeben von falschen Kreaturen, die das Russische Reich in den Ersten Weltkrieg stürzen wollten, die deshalb dieses Bündnis mit Wilhelm II. Im Deutschen Reich mit allen Mitteln verhinderten, die während des Ersten Weltkriegs und dazu später mit den Dokumenten mehr alles getan haben, um diesen Ersten Weltkrieg in Länge zu ziehen, damit auf keinen Fall das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn gewinnen könnten. Sie wollten die Vernichtung der Dynastien, sie wollten die Vernichtung des russischen Zaren, sie wollten die Vernichtung des deutschen Kaisers. Und danach haben schlimmste Zeiten ihren Anfang gesehen in Russland und in Deutschland. Und deshalb,
dort setzen wir fort,
da setzen wir dann an, weil, und das, um es auch vielleicht nochmal sehr deutlich fokussiert zu sagen am Ende, da kriegen Sie die komprimierte Nettobotschaft, das russische Volk und das deutsche Volk haben einen gemeinsamen Feind. Den zu benennen und den dann gemeinsam zu bekämpfen, nicht mit Gewalt und nicht mit Hass, sondern mit der Wahrheit, das sollte unser Auftrag sein.
Gutes Schlusswort von Thorsten Schulte. Bleiben Sie dran beim zweiten Teil. Da wird es jetzt nochmal spannender. Wir gehen in die Dokumente rein. Wir werden Dokumente das erste Mal im Fernsehen offenlegen. Und ich freue mich, wenn Sie auch den zweiten Teil klicken. Danke, Herr Schulte, für den ersten Teil.